Heute bei uns im Studio der Medienproduzent, Berater und neu auch Weitblick-Coach. Herzlich willkommen im Baselcast, René Häfliger.
Danke, freue mich.
René, die Stimme ist so bekannt, wenn jetzt jemand würde spontan reinhören, hat er wahrscheinlich das Gefühl, ich bin dein Gast.
Ja, ich komme mir auch ein bisschen ja, nicht komisch vor, aber es ist schon so, dass es mir auf deiner Seite in der Regel wohler ist, wenn ich selber die Fäden in der Hand habe und Fragen kann stellen, als wenn ich auf der Seite vom Gast bin und einfach die Fragen beantworte.
Eben, deine Stimme ist, kann man sagen, die Stimme ist dein Hauptinstrument. Ist das die USP? No. Neben deinem Fachwissen natürlich.
Ja, nein, also es kommen schon immer wieder Leute, die mich auf die Stimme auch ansprechen. Ja. Und das hat sich natürlich ergeben über das Basel-Tattoo, das ich seit der ersten Stunde spieken darf, und über die FCB, wo ich auch seit dem neuen Stadion im Stadion darf, die Stimme geben darf. Also vor dem Match in dem Haus und nach dem Match. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich der Stadionspeaker bin. Das bin ich nicht, das sind andere. Aber ich bin der, der vor dem Match, in der Pause und nach dem Match das Rahmenprogramm macht im Inhouse-TV. Und es ist noch lustig, wenn ich irgendwo, also das Büchel, wo ich mein zweites daheim habe im Wallis, bin ich mal an einer Bar gesessen. Und dann habe ich mit dem hinter der Bar verschwätzen und nebenan sind zwei Walliser gesessen. Und dann sagt der eine: «Sag, welcher bist denn du? Ich kenne dich.» Und dann hat er gesagt, er kennt mich an der Stimme. Und nachher habe ich gesagt, ja, das weiß ich nicht. Also hat er gefragt, was ich so mache. Und habe gesagt, ja, wenn du mich an der Stimme kennst, dann bist du vielleicht schon mal an einem FCB-Match gewesen oder hast im Internet irgendwelche Filme vom FCB geschaut. Hat er gesagt, nein, sicher nicht. Fußball würde ihn nicht interessieren. Und plötzlich ist er drauf gekommen, dass er jedes Jahr ans Basel-Tattoo geht. Aber der hat mich vom Gesicht nicht gekannt. Der hat wie effektiv nur aus dem Gespräch raus, mit dem, was Bier rausgelassen hat, hat er mich wiedererkannt vom Basel-Tattoo. Obwohl ich ja normal ganz anders schwätze, weder am Basel-Tattoo.
Ja, das stimmt. Aber im Basel-Tattoo habe ich das Gefühl, ist deine Stimme extrem ein wichtiger Teil. Weißt du, sonst hast du Events und dann hast du noch ein bisschen Moderation dazwischen. Und im Basel-Tattoo führst du wirklich durch die Show.
Es ist auch eine komplett andere Geschichte. Das finde ich selber eben noch spannend. Wenn ich im Stadion moderiere und der FCB hat in der vierten Nachspielminute noch das 4-3 gemacht und sich für das Cup-Final qualifiziert, dann geht es nur um Emotionen und Spontanität und Freude. Und dann hast du auch ganz eine andere Ausdrucksweise. Und beim Basel-Tattoo ist alles total gesetzt. Oder? Also,
und wahrscheinlich auch tausendmal probt und inszeniert.
Also, jedes Wort. Jede Silbe ist abgelesen. Ja. Jede Silbe ist abgelesen. Und die schönsten Komplimente sind immer die von Leuten, die sagen: Du, aber gell, das ist nicht live. Das ist eingespielt. Und dann sage ich, nein, das ist jedes Wort live. Dann sagen sie, ja, das ist ja unglaublich. Das ist ja alles. Das tönt wie aufgezeichnet und eingespielt. Aber es ist so, es ist jedes Wort live. Und es muss auch sein, weil wenn irgend mal etwas ist oder so, wo du reagieren musst, dann musst du dann halt eben gleich auch wieder spontan.
Das habe ich gerade fragen, ob theoretisch könnte man es ja schon auch aufzeichnen. Wir haben, es ist so alles durchgetaktet.
Wir haben einmal an einem Christmas-Tattoo, wo es nur irgendwie so etwa vier Ansagen gegeben hat, haben wir es aufgezeichnet. Aber da hast du gemerkt, es funktioniert nicht. Ich bin selber ins Publikum gesessen und habe mir selber zugelassen und es funktioniert einfach nicht. Weil allein schon das Verschleppen vom ersten Satz beim Applaus funktioniert nicht. Oder? Dann hockt er dort in der Regie, der Applaus ist am Abklingen, dann drückt er Play und dann fährt der Häfliger an zu schnurren, aber geht nicht darauf ein, ob jetzt der Applaus noch ein bisschen andauert und du dann deine Botschaft noch ein bisschen verschleppst und verlangsamst, damit es Kongruenz zum Applaus ist, ob vielleicht redundant den ersten Satz nochmal sollst wiederholen, weil er im Applaus noch untergegangen ist, was auch darf passieren, was soll passieren. Und wenn es abgespielt ist, dann drückst du einfach Play und dann läuft es einfach durch. Also wenn man das wieder einmal so machen würde, ich wahrscheinlich selber nicht ins Publikum hocken. Ich habe mich nur aufgeregt.
Aber das heisst, du tust in diesen Moment vor allem, das sind vor allem Timing- und Gespürgeschichten.
Absolut.
Du tust nicht noch neu, spontan, es müsste schon etwas Wichtiges passieren, dass du jetzt noch spontan nachhauen würdest.
Ja, es hat schon Show-Einlagen gegeben, wo du nie recht gewusst hast, wie es rauskommt. Mhm. Oder wo du nie recht gewusst hast, wie lange haben die jetzt, bis die draussen sind. Und das ist dann auch verschieden lang gegangen. Oder? Da hast du gewusst, einmal musst du vielleicht noch eine halbe Minute überbrücken und einmal sind sie vielleicht nach 20 Sekunden schon fertig. Und dort musst du dann halt einfach spontan sein. Ja. Oder wenn es plötzlich brutal vor dir verregnet, oder? Und die Leute dann von einem Vertragsschutz abziehen. Oder bei den TV-Shows, wenn es nach 5 Minuten aufhört zu regnen und wir sehen auf dem Wetterradar, es ist trocken und wir fänden es schöner auch fürs Fernsehbild, wenn die Leute die weißen Bällerinen nicht mehr anhätten, weil es einfach dann ein schöneres Bild gibt, dann sagen wir irgendwie zwischen 2 Showblöcken kurz, übrigens gute Nachrichten, der Wetterradar meint es gut mit uns, es wird nicht mehr regnen, wenn es ihnen wohler ist, ohne die Plastikbällerinnen dürfen sie sie gerne abziehen, abgesehen davon, dass es dann für das Bild vom Fernseher noch schöner wäre und dann ziehen alle die Bällerinnen ab, das ist noch lustig, oder?
Wie fest kannst du denn da Einfluss nehmen, weißt, wie ist die Zusammenarbeit standgekommen?
Mit dem Basel-Tattoo?
Ja.
Jesus Gott, jetzt muss ich ausholen, also das Top Secret Drum Corps war ja in Edinburgh und hat dort für Weltfurore gesorgt. Und nachher hat es einen Empfang in Basel, wo 10'000 Leute gekommen sind. Und ich habe dort eine Filmproduktion gemacht über das Top Secret Drum Corps in Edinburgh und habe dann den Empfang noch reingenommen. Und am Schluss habe ich mit Eric Gilliard ein Interview gemacht und habe gefragt, was passiert mit dem Top Secret Drum Corps jetzt. Hat er gesagt, Top Secret sterben nicht so schnell. Und 2 Monate später läutet er mir an und sagt, ich habe eine Idee. Und zwar machen wir ein Tattoo in einer Eishalle, 2-mal. Das erste Mal im kleinen Rahmen mit nur lokalen Formationen. Wenn es läuft, machen wir 2-3 Vorstellungen mehr, nehmen wir noch vielleicht eine internationale Band dazu. Und wenn das wieder läuft, dann gehen wir im 06 in die Kaserne und bauen dort eine Arena. Ich dachte, ja, das klingt spannend. Dann habe ich gefragt, bist du dabei? Ich brauche einen, der die Medienarbeit macht und den Speaker.
Ja.
Und dann habe ich gefunden, das finde ich noch ein spannendes Projekt. Ja, und bin dabei. Und so bin ich halt jetzt auch immer noch
dabei. Aber an der Firma bist du nicht beteiligt gewesen? Wenn es von Anfang an gewesen wäre, dann hättest du dort können sagen, du komm, wir machen es gerade zusammen.
Ja, hätte ich können. Habe ich aber nicht. Und da hat mich einer gefragt. Also ich bin nicht auf die Idee gekommen und er auch nicht. Aber es ist okay. Also es ist alles
und dann
gut.
Hast du eigentlich von Anfang an können mitgestalten und auch deine Expertise mit können einbringen.
Ja, also am Anfang habe ich noch die ganze Medienarbeit gemacht und so ein bisschen für Werbung und Marketing geschaut. Also das ist noch wirklich, wo das Ganze in den Kinderschuhen war. Und dann ist natürlich alles viel grösser geworden. Und dann hat es Angestellte gegeben und ich habe dann immer weniger müssen machen. Das ist aber auch richtig so. Und am Schluss ist jetzt das übrig geblieben, was immer noch stand ist. Ich bin im OK und habe meinen Job als Speaker und das ist
kann man sich ja nicht vorstellen ohne die. Also das gehört zusammen irgendwie.
Ja, das sagen viele. Das sagen viele. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich finde es ist ein von meinen absoluten Lieblingsjobs. Also ich habe das Glück, dass ich wirklich nur das darf machen, wo mir auch wirklich Spass macht. Und das Tattoo macht ausgesprochen Spass. Also ich meine, das sind 2 Wochen in meinem Jahreskalender, wenn es dann hoffentlich nächstes Jahr wieder einmal stattfindet. Also das macht mir natürlich am meisten weh, dass das Tattoo nicht stattfindet, weil das sind 2 absolute Hammerwochen, oder? Die erste ist ein bisschen hart, weil die ganze Show einfach auf die Reihe kriegen mit diesen Speaker-Texten, die auf jeden Einsatz passen müssen, das ist ein brutal. Totale Sisyphus-Arbeit. Du bist in diesen Proben von den Bands und textest und tust und machst und dann wird das Ganze zusammengesetzt und dort, wo du viel Text hast, braucht es am Schluss wenig und dort, wo du wenig Text hast, braucht es am Schluss viel zum Überbrücken und dann fährst du nochmal von vorne an. Und aber wenn dann einmal die ersten Durchläufe gelaufen sind und die Show steht und ich meinen Text habe, dann geht's, also ab der Premiere, sag ich, oder? Fährst du von Ernten, oder? Die erste Woche ist die harte Arbeit. Und die zweite Woche ist dann einfach richtig nur noch geil, oder? Wenn du einfach nur, darfst Teil von dieser Show sein. Und am Schluss beim Finale, oder? 8'500 Menschen in der Arena, eine wunderschön beleuchtete Kaserne. Lone Piper auf dem Turm, eine Nationalhymne. Und nachher hast du die nächste Ansage. Und es ist einfach tote Stille, oder? 1000 Menschen in der Arena, die Teil sind von dieser Show und du hast die Texte und es ist totenstill. Du hörst dich selber in der Arena schwätzen und hast das Gefühl, wenn du Stecknadeln würdest lagen, würdest du es hören, obwohl 9.500 Leute dort sind, die dir alle zuhören. Das macht schon sehr, sehr Spass. Und dann geht's ja noch weiter, oder? Also, dann hast ja du dann um Mitternacht, hast ja du dann Feuer oben. Und dann fällt auch jedes Mal eine rechte Last ab, weil es ist schon ein Konzentrationsjob, 2 Stunden lang. Und dann hast du um Mitternacht Feuer oben. Und dann geht's los. Dann gehst du zuerst einmal in die Lounge und nachher gehst du in die Castbar. Und irgendwann einmal, wenn die Sonne wieder am Himmel steht, machst du dich langsam auf den Heimweg. Schlafst du raus und schaust, dass du bis am anderen oben wieder einigermaßen beieinander bist, oder?
Ja, aber das Gesellige, das kennt man dich ja auch. Also das, ich glaube, das gehört dazu, oder?
Unbedingt.
Da musst du alle guten Sportreporter, die haben ja auch irgendwie, kennen sie die Leute ja auch noch neben dem Platz, zum Beispiel, oder? Ja. Und das entsteht wahrscheinlich auch in so einem Moment.
Ja, also ich bin jetzt in einer Runde meistens nicht der Erste, der heimgeht. Ja.
Wie fest kannst du dich während so einer Show auf das, was passiert, auch weißt, entspannen und konzentrieren? Oder bist du eigentlich schon kaum hast du den ersten Text fertig, bist schon am zweiten am Vorbereiten? Oder weißt du, ja, jetzt habe ich 5 Minuten Zeit, ich schaue dann nach 4:30 Uhr schnell drauf?
Ja, also es ist ja so, dass du... Das ist nur das, was an Substanz geht, so von der Konzentration her. Du hast in der Tat immer wieder zwischen 4 und bis zu 10 Minuten Pause, wo du einfach dort in diesem Kapäuschen hockst, gehst vielleicht einmal raus, vielleicht gehst du sogar einmal einen Kaffee holen, wenn die Nacht vorher noch länger war, und dann brauchst du vielleicht einmal einen Espresso zwischendrin. Und ich mache es meistens so, dass ich habe ja nur immer den kurzen Text, oder? Also wir reden hier von zwischen 20 und 40 Sekunden. Und ich mache es einfach dann meistens so, dass bevor ich dann das Mikrofon aufmache, nochmal den Text für mich einmal durchlese. Aber der Rest ist Pause. Also das heisst,
ich nehme an, das Schwierigste werden die Namen sein.
Ja, das ist so. Ja, ja, das
ist es. Gut, ist, wenn ihr niemanden kennt, weiß auch niemand, wenn er Fehler macht.
Ja, das ist ja, der ja, große ja. Vorteil. Das ist der große Vorteil. Also da hat es schon Bands oder Namen gegeben, aus Japan zum Beispiel oder so, die haben bei jeder Show ein bisschen anders geheißen. Also jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Es ist dann auch immer wieder korrigiert worden. Also du hast am Dienstag ist irgendein Bandleiter gekommen und hat gesagt, los jetzt im Fall, du musst das so und so betonen. Am Donnerstag ist ein anderer gekommen und hat gesagt, los, jetzt musst du es im Fall so und so betonen. Dann hast du es 4-mal geändert, aber eigentlich ist es ja scheißegal.
Du bist ja eigentlich gelernter Speditionskaufmann.
Ja.
Ja, wie bist du denn, also hast du einfach irgendetwas müssen anfangen nach der Schule? Oder wie bist
es geht so? Ein bisschen in die Richtung. Ich wollte immer zum Radio wählen.
Ja. Das war schon klar gewesen.
Ja, also
dann hast
du
wirklich einfach eine Lehre gemacht, dass du mal eine hast.
Ja, also das kann man so sagen, oder? Es gibt, also Ding ist, ich sage immer so, zum Radiomensch wird man geboren. Mhm. Und ich bin zum Radiomensch geboren worden. Mhm. Also das kannst du nicht lehren, oder es gibt ja nicht irgendwie eine Ausbildung zum Radiomoderator oder so. Das ist jetzt so ein bisschen im Gen drin. Und es hat einmal ein Foto gegeben, leider ist die nicht mehr auffindbar, aber ich kann mich sehr gut an sie erinnern, als ich als 5-Jährigen auf einer umgekehrten Haarrassenstand und in eine Haarbürste reinschwätze. Mhm. Also das zeigt eigentlich, dass ich das immer so ein bisschen halt im Gen schon hatte, als klein auf. Und ich habe auch immer dann, wo die Privatradios gekommen sind in der Schweiz, habe ich Basilisk gelost und am Versteckelisk mitgemacht mit Peter Küng und so. Und ich habe immer gewusst, das will ich auch mal. Ich will einmal im Radiostudio hinter einem Mikrofon hocken und Radiosendungen moderieren.
Es ist lustig, jetzt, wo du mir das erzählst. Ich habe ja fast 10 Jahre im Radio DRS geschafft, aber hinter den Kulissen, auch in der Technik. Und dann war schon mal so ein Aushang am schwarzen Brett gewesen, eben, willst du irgendeine Sprechausbildung machen? Und irgendwie habe ich so gefunden, warum nicht? Und dann bin ich zum Chef und habe gesagt, und dann sagt er mir genau das. Dann hat er gesagt, ist das dein Wunsch, seit du klein bist? Bist du der gewesen, der mit der Bürste vor dem Spiegel Radiomoderator gespielt hat? Dann hat er gesagt, nein. Dann hat er gesagt, dann mach es nicht. Es gibt nämlich die. Und das sind die musst du vor das Mikrofon lassen. Und das ist so genau so ein Mist.
So bin ich auch nicht anders. Also ich habe auch in meinen Kassettenrekorder reingeschnurrt und Fußballreportagen gemacht. Einfach, ich habe mir gerade jetzt einen Angriff über links vorgestellt, einen Flanken, der in die Mitte kommt, und habe das aus meiner Fantasie dann auf Kassette geschwätzt. Oder? Und ich habe auch all denen immer zugelost, aktiv zugelost. Und mir selber die Frage gestellt, warum finde ich jetzt jetzt der XY ein guter Moderator und warum finde ich jetzt der André nicht so einen tollen Moderator und habe dann durch das auch, wie soll ich sagen, Learning by Listening, oder? Also selber herausgefunden für mich, was eben jemand zu einem guten Moderator macht und jemand zu einem vielleicht eben halt nicht so einen guten. Und das, also das ist einfach, das muss im Gehen sein. Und ich habe immer schon, ich habe dann einfach das KV gemacht. Aber ich habe dann während der Lehre habe ich mich beworben bei Radio Raurach noch dort mal, beim Peter Küng, bei dem Peter Küng, habe ich mich beworben als freier Mitarbeiter. Die haben eine junge Stimme gesucht. Und dann habe ich dem so eine Kassette geschickt mit einer Sprechprobe und habe lange nichts gehört. Und ich bin jeden Tag am Briefkasten gesäckelt und habe auf Bescheid gewartet von dem Radio Raurach. Und es ist und ist nie eine Antwort gekommen. Und als ich es schon langsam irgendwie aufgegeben habe und nicht mehr wirklich jeden Tag daran gedacht habe, habe ich den Briefkasten gelernt und es ist ein Radio Raurach, wer im Briefkasten gesehen
hat. Adrenalinschub.
Nein, das gibt's ja gar nicht. Dann riss ich den Brief auf und dann aber nur irgendwie drei Ziele. Dann habe ich gedacht, ja gut, oder? So auf den ersten Blick, oh nein, das ist gar nicht gut. Und dann fängt es an mit «Leider». Aber weitergegangen ist es, leider habe ich in den letzten Tagen vergeblich versucht, sie telefonisch zu erreichen.
Ja, aber es ist nicht so einfach gewesen wie heute, gell?
Ja, hat es eine geile Handy gegeben. Und dann habe ich dem angerufen und dann hat er gesagt, soll mal vorbeikommen. Und dann bin ich auf der Sissach, das ist, da ist Radio Raurach noch in Sissach gewesen, bin ich auf der Sissach rausgefahren. Und ab dann hat sich alles ergeben. Also ab dann habe ich habe dann sehr wohl noch das Matz gemacht. Und ich hatte dann natürlich schon auch ein bisschen den Wunsch gehabt, zum grösseren Bruder zu gehen. Also Rauch war ein guter Einstieg, aber ich bin natürlich der Städter und ich habe auch immer Basilisk gelesen und ich habe schon immer den Wunsch gehabt, zum Basilisk zu gehen. Und habe aber gewusst, wenn ich zum Basilisk gehe, dann muss ich Hochdeutsch Nachrichten lesen. Und ich bin dann einer, der sich sagt, wenn ich etwas will, dann ist mir nichts zu schade. Und dann habe ich mir einen Sprechlehrer gesucht in Allesheim ist das, glaube ich, gewesen. Ja, genau. Und dann bin ich amigs, der hat nur am Morgen früh können. Und dann bin ich amigs am 7. am Morgen nach Allesheim, das ist ja z'mitzt in der tiefen Nacht, am 7. bin ich amigs bevor...
Die, die bis am Morgen um 4 Uhr feiern schon.
Dann bin ich amigs vor dem Arbeiten, weil um 9 Uhr ich spätestens einchecken in der Lehre, bin ich am 7. auf das Allesheim und gehe Sprechausbildung machen, Hochdeutsch-Ausbildung machen, so Vokalübungen. Barbara saß nah am Abhang und da hast du für jeden Vokal hast deine Sätze gehabt. «Der kleine Hai» heisst das Buch, wo man die Übungen macht. Und
das weisst du, wirklich, das hast du schon mal
gelesen. Ja, nein, ich habe mich dort wirklich ins Zeug gelegt, weil ich wusste, an dem soll es dann nicht scheitern. Oder? Und dann ist das auch aufgegangen.
Aber das merkt man, weißt du, ich glaube, mein alter Chef hat mir immer gesagt, technisch kannst du alles lernen, oder? Aber die Leidenschaft, die du musst mitbringen für das, was wir machen. Jo, das merkt man bei dir natürlich brutal.
Ja, und eben Radio ist natürlich auch ein emotionales Medium. Emotionales Medium. Ich habe ja, bis an eins habe ich zum Beispiel Fußballmatch auch kommentiert fürs Fernsehen. Ich habe das bei weitem nicht so spannend gefunden, obwohl es Fernsehen ist und nicht Radio, aber es ist eben genau das Bild, das du beim Radio selber erzeugst mit deinen Schilderungen, das kannst du beim Fernsehen nicht. Oder wenn der Luca Zuffi in der 94. Minute zum entscheidenden Penalty antritt, oder im Penalty schiessen, dann kannst du, wenn du Fernsehen kommentierst, kannst du nur noch den Senf dazugeben und sie sehen alles selber. Und du gibst nur noch den Senf dazu. Wenn du es fürs Radio machst, bist du der, der sagt, jetzt nimmt er den Ball, er setzt ihn auf einen Punkt, läuft 3 Meter zurück, jetzt geht er noch mal einen Schritt zurück. Und ja, dann bist du der, der die Bilder erzeugt. Und das ist viel toller. Auch wenn es vielleicht weniger sind, die zuhören und die nicht schauen können, aber du bist dann der, der das Bild erzeugt.
Aber moderierst du denn anders fürs Radio als fürs Fernsehen? Weil eigentlich, wenn ja genau das ist, was ausmacht und das, was du beschreibst, dann erzählst du mehr oder weniger das Gleiche im Fernsehen. Oder tust du ganz bewusst anders?
Ja, beim Fernsehen, also beim Radio musst du ja durchschwätzen. Beim Radio musst du ja durchschwätzen. Und beim Fernsehen musst du das überhaupt nicht. Mir nerven die Kommentatoren, die das Gefühl haben. Und das sind die, viele kommen ja auf dem Radio. Und ich habe das auch müssen lernen. Oder? Schau mal, wenn du auf dem deutschen Match schaust, dann schnurrt der Kommentator etwa halb so viel von dem, wo, wenn du auf dem Schweizer Match schaust, die sind einfach geschulter. Mhm. Du musst bei einem Fußballmatch nicht durchschnurren.
Und
mit der Zeit geht es dir im Fall auf den Wecker. Wenn es ins Bewusstsein kommt, dass der nie länger als 5 bis 10 Sekunden Pause macht, bis er wieder mit dem Nächsten kommt. Weil er einfach das Gefühl hat, dann muss immer schnurren. Ja, wenn du im Stadion im C3 hockst, dann schaust du den Match auch ohne das eine Schnurrt dazu. Mhm. Es braucht nicht so viel Informationen. Und ich liebe es, auf ZDF oder auf AD einen Match zu schauen. Und dann ist es einfach einmal eine Minute ruhig. Wenn es nichts zu sagen gibt, gibt es nichts zu sagen. Dann schaust du, ja zu. Und beim Radio musst du immer erzählen, oder? Das ist wunderschön.
Eben, du hast aber den Wechsel trotzdem gemacht. Du bist dann, also beim Radio Basilisk bist du in dem Fall angekommen zum grossen Bruder.
Mhm. Ja.
Und weil nachher ist ja dann noch Sat.1 gekommen. Aha. Das war aber dann Fernsehen gewesen.
Das war dann eben Fernsehen.
Ja. Und trotzdem hat sie dann einfach. Hat Fernsehen mehr Strahlkraft als Radio?
Ja, es hat mehr Strahlkraft. Man fängt dich dann natürlich auch einfach kennen vom Gesicht her. Mhm. Also, das ist natürlich schon so. Ja, beim Radio, oder? Es hat mir mal einer gesagt, ich habe ein typisches Radiogesicht.
Das kann man negativ verstehen.
Eben, ja. Ich bin dann noch froh gewesen, als ich es zum Fernsehen geschafft habe. Ja. Selber können wir wissen, dass es nicht so ist. Nein, das war natürlich auch ein Scherz gewesen. Aber also ich habe das total cool gefunden, die 2 Jahre bis Sat.1. Lernen Fernsehen machen, lernen Film machen, lernen Beiträge schneiden. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich mich beim Radio wohle. Radio ist schneller und agiler.
Mhm, das ist so.
Und das hat mir schon mehr zugesagt. Aber die 2 Jahre bis Sat.1 haben mir natürlich extrem viel mitgegeben für meine Selbstständigkeit. Eben auch so Film produzieren. Mhm. Und ich habe dann, wir sind ja dann alle entlohnt worden, weil die Sendung täglich ran, die wir gemacht haben, die ist von heute auf morgen abgesetzt worden, weil wir einfach zu wenig Quote hatten. Mhm. Und dann haben wir am Dienstagmorgen im April haben wir eine Redaktionssitzung gehabt, wie immer am Morgen um 9 Uhr. Und plötzlich sind alle da gewesen. Und nachher habe ich gedacht, du, was ist denn jetzt los? Ey? Und dann hat es geheißen, ja, hat alle aufgeboten, weil wir uns mitteilen, dass unsere Sendung per sofort abgesetzt ist. Wir haben gestern die letzte Sendung gehabt, wir haben alle jetzt noch 4,5 Monate volle Lohn. Und ja, dann haben wir das Büro geräumt und sind heim. Es ist noch, da hast du eine rechte Lehre. Dann haben wir noch ein Bier getrunken dann, am Morgen. Sind wir in unsere Cafeteria, haben den Kühlschrank geleert, wo wir vom Sponsor das Bier drin hatten. Und sind dann irgendwie, ja, noch ein bisschen geschnurrt. Und sind dann um 2 Uhr, das ist so eine, ich kann mich erinnern, als was gestern war, um 2 Uhr hocke ich im Zug von Zürich auf Basel und denke, was mache ich jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag? Und überhaupt, was mache ich eigentlich morgen und übermorgen? Mhm. Und dort ist mir relativ gleich klar gewesen, die meisten anderen sind dann zum Schweizer Fernsehen. Die haben dann einfach so schnell wie möglich wieder einen Job wollen. Es waren eher so die Sicherheitsdenkenden gewesen. Mhm. Und ich habe für mich entschieden und gerade von Anfang an gewusst, wenn ich mich jetzt nicht selbstständig mache, dann werde ich es nie machen. Jetzt habe ich 4,5 Monate bezahlte Zeit, um das aufzugleisen. Dann habe ich mir einen Cutter genommen. Der Roman Weber, vielleicht kennst du den.
Nein, das ist wahrscheinlich vor meiner Generation.
Ist in Zürich, eines Zürich, wo ich bei Ringe TV mitgeschafft habe, habe ich dem angerufen und gesagt, los jetzt, du bist mein Mann. Oder der war freier gewesen, auch selbstständig. Ich habe gesagt, du bist mein Mann. Mit dem habe ich mich einfach immer am besten verstanden. Der hat mich gespürt und gewusst, was ich will und brauche. Da habe ich gesagt, ich brauche für das und das Bedürfnis, muss ich einfach schneiden können. Du sagst, auf welchem Programm, du bestellst alles, was ich brauche, du setzt alles auf, installierst es und du instruierst mich. Ich habe eine Woche praktisch angestellt, der war eine Woche bei mir, hat das alles gemacht und hat mir das alles beigebracht, was wahrscheinlich der schwierigste Teil von der Arbeit war. Aber durch das habe ich dann das letzte Glied noch in der Kette gehabt vom Film produzieren, oder? Also Texte, journalistisch, weißt, inhaltlich, Moderation, Sprechen, Kameraführung, das habe ich alles schon können. Ich habe nur noch selber schneiden, das Technische müssen dazu haben. Und dann ist die Produktionskette geschlossen gewesen. Und so habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe dann einfach die eigenen Filme produziert.
Du bist dann auch noch beim Teleclub gesehen und eben, was natürlich spannend ist, 2002 bist du anscheinend maßgeblich beteiligt gewesen bei der ersten Übertragung von einer FIFA-Weltmeisterschaft von einem Schweizer Privatsender.
Ja, das ist im Fall wirklich eine geschichtsträchtige Sache. Und zwar Ja, FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft, müssen wir nicht darüber reden, was das bedeutet und was das für eine Stellenwert
hat. Das ist ja für dich als Sportfan ist ja das Highlight.
Ja, das ist das Maximum.
Das hätten wir alle gratis gemacht.
Ja, natürlich. Ja. Nein, das ist das absolute Maximum gewesen. Und das ist genau die Konstellation gewesen, wo das Schweizer Fernsehen die Rechte nicht... Es ist das einzige Mal in der Geschichte, dass das Schweizer Fernsehen die Rechte für eine WM nicht gehabt hat. Und in Deutschland hat Sat.1 die Rechte gehabt. Und dann hat man es mit so einer Sublizenz können so machen, dass Sat.1 Schweiz, also das Schweizer Fenster von Sat.1, für die Schweiz die Übertragungen kann machen. Mit den Schweizer Kommentatoren, mit den Schweizer Gästen und alles einfach. Das Lässige ist auch noch gesehen, dann ist durchgerechnet worden, was günstiger kommt, ob wir das in der Schweiz produzieren. In Zürich irgendwann. Oder ob wir die Produktion gerade unter dem Dach von Sat.1 in München machen. Und unsere Gäste einfach alle nach München einfliegen. Der Zuschauer weiss ja nicht, wo das Studio ist. Das Einzige, was es bedungen hat, ist, dass wir die ganze Redaktion einen Monat nach München gehen, plus, dass wir alle Gäste nach München fliegen. Und dann haben wir das in München gemacht. Dann sind wir dort in Ismaning und haben dort in der Nähe in einem Hotel gewohnt und haben dann die ganzen Gäste dort eingeflogen und sind mit diesen Gästen aber auch zu oben im Brauhaus gesessen, im Garten von uns, in der dicken Sophie, und haben noch einen genommen. Und es ist total cool gewesen. Christian Gross, Massimo Ceccaroni, Adrian Knupp war dort unser Experte gewesen, mit Roman Kilchsberger, und das ist eine unglaublich intensive Zeit gewesen. Da hast du also brutal bügelt, gell? Aber das Gesellige ist dann gleich auch nicht zu kurz gekommen. Oder? Und das war einfach ein Monat mit unglaublichen Erfahrungen. Auch in Deutschland produzieren zu dürfen, die deutsche Professionalität halt zu erleben. Weißt, der Tontechniker, der bei einer falschen Betonung selber gerade unterbricht und sagt, nein, los, jetzt sag das Satz nochmal, dort hast du die zweite Silbe nicht perfekt betont. Oh, okay, böse Szene. Andere Liga, oder? Also das ist dann wirklich, dort habe ich brutal viel gelernt.
Und wie wichtig ist dort das Netzwerk, das du hast können erarbeiten in dieser Zeit? Weil ich habe das Gefühl, die ganzen Namen, die du immer nennst, haben dich dann gleich immer irgendwo durch begleitet.
Ja, das ist so. Das ist natürlich auch jetzt so, wenn beim FCB wieder ein neuer Trainer kommt, oder? Wo der Urs Fischer gekommen ist, oder? Wenig jetzt in Basel haben Urs Fischer persönlich kennt. Ich habe mit dem schon Interview gemacht als Spieler vom FCZ im 2002, wo ich bis Sat.1 geschafft habe. Also das ist schon so. Es ist jetzt außer dem Paulo Sosa, ich glaube, kein Trainer mehr nach Basel gekommen. Doch der Thorsten Fink, den ich nicht vorher kennt hat, oder? Oder auch wenn ein Spieler kommt oder was auch immer, oder? Du hast dann immer schon die Bezugspunkte. Und das ist dann, ja, das ist am liebsten schon auch ein gewisser Vorteil halt.
Jetzt eben kennt man dich durch deine Stimme, jetzt auch durch dein Gesicht, Radio, Fernsehen. Du hast auch viele Events moderiert. Du bist ein Mann der Bühne im klassischen Sinn. Und jetzt ist die Corona-Krise gekommen. Wie fest hat sich dein Leben verändert?
Sehr. Es hat sich sehr verändert. Und zwar, ja, du hast es aufgezählt. Also, das sind alles Events, die jetzt nicht stattfinden. Und das heisst, bei mir im Leben finden vielleicht noch, sagen wir, 20 oder 30% statt von dem, was ich vorher gemacht habe. Es ist ja auch noch die ganzen Medientrainings, weißt, physische Schulung, wo nicht stattfindet. Alles, was mit Menschen zu tun hat, findet nicht statt, und ich habe praktisch nur mit Menschen zu tun, oder? Also da hat sich das Leben schon verändert. Aber ich habe einen lieben Freund im Wallis. Das ist der Peter Zennhäusern, der Papi vom Ramon Zennhäusern, vom Skifahrer. Und mit dem habe ich recht viel Zeit verbracht in dieser Corona-Zeit jetzt, weil ich einfach auch viel im Wallis war. Und dann philosophieren wir so ein bisschen über das Leben. Und da hat einen schönen Satz gesagt: Ich habe noch nie so viel Geld verloren, aber es ist noch nie so gut investiert gewesen. Und das ist so ein bisschen die Frage von der Optik. Ich sage jetzt immer, solange du jetzt noch über dem Existenzminimum bist und das hast, was du brauchst, ist es eine Frage von der Optik, ob du jetzt den entfallenen Einnahmen willst nachdauern oder ob du der geschenkten Zeit willst dankbar sein. Und als ich meinen 50. hatte, habe ich mir sowieso gesagt, ab jetzt bin ich teilpensioniert insofern, als dass ich wirklich nur noch mache, was ich Spass habe. Ich mache nichts mehr, einfach nur, weil es vielleicht lukrativ ist oder wegen dem Geld, sondern ich mache wirklich nur noch das, was ich Freude habe daran und mir Spass macht. Und dann ist dann relativ gleich mal Corona gekommen und dann ist es viel weniger geworden. Und was ich schade finde, wie ich vorher schon gesagt habe, sind natürlich schon die FCB-Matches, die für mich im Stadion mit Stadion TV nicht stattfinden. Das Basel-Tattoo im Sommer, die zwei Wochen, das bedauere ich sehr wohl. Aber solange es dann noch reicht von den Einnahmen her, und das tut es, bin ich auch dankbar für die geschenkte Zeit. Also ich kann dann gut umgehen mit der Zeit, die ich zur Verfügung habe.
Gell, das ist richtig, du hast ja nicht einen riesen Apparat. Du bist immer der Macher gewesen, eben, du hast vieles selber gemacht, aber in deiner Firma hast du nicht irgendwie 20 Leute. Von dem her, du bist ja eben ungefähr die Hälfte von der Zeit, hast du mir vorher gesagt, bist im Wallis im Vorgespräch. Dann hast du es auch eben für dich auch können nutzen.
Ja, und ich kann natürlich auch, also meine Stimme und mein Laptop kannst du eigentlich sagen. Das ist meine Firma, oder? Mhm. Und ich hocke dann in Basel in Zug und bin zwei Stunden später in Visp. Mhm. Und dort habe ich noch eine Viertelstunde, bis ich zu Büchern oben bin. Und dazwischen im Zug mache ich zwei Stunden etwas. Schneide Podcasts, schneide Filme, schaffe und Mail beantworten, kommuniziere, was auch immer. Oder? Mhm. Also ich bin produktiv in dieser Zeit. Das heisst, ich habe einen Netto-Netto-Weg ins Wallis von einer halben Stunde zu Basel am Bahnhof und zu Büchern wieder vom Bahnhof ins Chalet. Und dazwischen, ob ich dann daheim im Büro sitze am Laptop, statisch, langweilig oder in einem fahrenden Zug und mir aufs Gleiche raus. Oder? Und darum bin ich ja so viel dort, auch nur für ein oder zwei Tage. Für mich ist immer ein bisschen anstrengend die Frage, so, ja, wie lange bist du jetzt im Wallis, oder? Ja, bis morgen, aber dann komme ich nur schnell etwas machen nach Basel und dann komme ich wieder. Also ich bin einfach immer da und dort, oder? Also im Prinzip ist...
Eben für dich ist es eigentlich gar nicht so getrennt. Du bist einfach dort, wo man dich braucht.
Ja. Ja. Also ich habe zum Beispiel, wo der Urs Fischer vorgestellt worden ist in Basel, habe ich am Vorabend das Telefon gekriegt, was noch nicht aus war, oder? Wir stellen mal den Urs Fischer vor als neuen Trainer. Wir müssten dann ein Interview machen mit dem. Kannst du auf die 11 Uhr auf die Geschäftsstelle kommen? Und ich bin im Wallis gewesen und ich gesagt, ja, selbstverständlich. Dann bin ich um 8:30 auf den Zug, bin um 10:30 in Basel gewesen, bin um 11 Uhr auf der Geschäftsstelle gewesen, habe das Interview mit dem Urs Fischer gemacht und um 12 Uhr bin ich wieder im Zug gewesen und habe im Zug das Interview geschnitten und um 2 habe ich es vom Wallis aus übermittelt. Also das habe ich eigentlich vom Wallis aus gemacht, bin einfach schnell mit dem Zug nach Basel. Also eben, wie lange bist du jetzt im Wallis? Ja, ich bin zwar jetzt nur bis morgen im Wallis, aber dann ab übermorgen wieder. Was willst du jetzt genau wissen? Ich bin immer wieder im Wallis, oder?
Eben, du bist ja sehr lebendig, oder? Du sprühst von Energie. Wenn ich auf deiner neuen Webseite gesehen bin, eben der Weitblick-Coach, dann hast du eine sehr ruhige Seite von dir. Man sieht viele Berge, man sieht viel Himmel. Man hat eher das Gefühl, es ist ein Entschleunigen, ein Oben-Abend-Kommen. Auch das Profilfoto von dir dort ist sehr nachdenklich. Was ist das für ein Weg, den du jetzt dort eingeschlagen hast?
Also, was vielleicht viel nicht mir würde zutrauen oder so. Man kennt mich ja nur, wenn ich, keine Ahnung, vor dem Chauffeur sitze und ein Bier trinke oder einfach mich in Gesellschaft und in den Leuten mich bewege. Was man ja dann nicht mitbekommt, ist, wenn ich zu Büchern in meinem Schale mein Feuerchen anmache, meine Kerzen anzünde und irgendwie im Badmantel von der Sauna unten raufkomme und zu, keine Ahnung, schöner, langsamer Musik irgendwie aufs Sofa lege und meinen Frieden habe. Da schaut mir niemand zu. Aber dort hole ich mir natürlich dann schon genau den Ausgleich, oder? Und das ist die andere Seite, die genau dazu gehört. Und ich sage auch die Kraft der Berge. Weißt, wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du vor einer schweren Entscheidung stehst, soll ich jetzt das Jobangebot in Chicago annehmen und meine Familie verloren, weil die Frau kommt nicht mit und die Kinder auch nicht, aber es ist ein unglaublicher Job, nur für 2 Jahre. Und soll ich das jetzt machen oder soll ich bei meiner Familie bleiben? Und du bist total im Elend mit dieser Entscheidung. Dann kommst du zu mir ins Wallis.
Ich habe eine Frage. Dürfen denn Kunden von dir, nimmst du denn mit
dann ins Wallis? Dann kommst du zu mir ins Wallis, dann hole ich dich am 10 in Fischb ab. Dann gehen wir zu mir, dann machen wir einmal eine Auslegeordnung. Erzählst du mir einmal alles, was du mir willst erzählen. Und machen wir eine Auslegeordnung, dann gehen wir auf die Alp und dann gehen wir ein bisschen laufen. ein Stündchen, zwei. Ich stelle dir die Fragen, die eben dir jemand einmal soll gestellt haben, wo du dir dann eben selber plötzlich, ich sage dir nicht, mach das oder mach das, sondern ich stelle dir die richtigen Fragen in der richtigen Umgebung, dass du dann plötzlich zu einer Erleuchtung kommst, wo du dann gleich mal plötzlich merkst, in welche Richtung dass es geht.
Mit der du schreibst, wir machen das ehrlich, authentisch und mit Weitblick. Dann ist der Weitblick in dem Fall auf die Berge.
Ja, klar. Ja, ja klar. Und dann, es ist ja eben gerade mit den Bergen, oder? Und dann laufen wir und dann sind wir vielleicht mitten im Thema. Und dann ist es vielleicht schwierig, auch gerade, oder? Das Gespräch und die Fragestellung. Aber dann hocken wir auf ein Bänkchen und machen schnell einen Unterbruch. Und ich sage, schau jetzt übrigens hier vorne, das ist Saastal. Dann hast du dort auf der rechten Seite die Bischabelgruppe mit dem Dom, 4545 Meter, der höchste ganz in der Schweiz gelegene Berg und so. Ja gut, abgesehen davon, eben, wo sind wir vorher stecken geblieben? Und dann hast du wieder so ein bisschen, so eine Durenlüfte zwischen ihnen. Und das ist genau der richtige Mix, eben auch mit dem Weitblick. Dann.
Es gibt ja viele, die sich Berater nennen.
Und da gibt dir dann der Weitblick, weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Es gibt ja viele, die sich Berater nennen oder Coach, aber du hast ja auch die entsprechenden Ausbildungen und Weiterbildungen gemacht in diesem Bereich. Aber wie viel bringst du jetzt von dem rein und wie viel ist Lebenserfahrung?
Es braucht eben genau beides. Es braucht eben genau beides. Wenn du einfach nur Ausbildungen machst und keine Lebenserfahrung hast, dann bist du der Theoretiker. Und wenn du einfach nur Lebenserfahrung machst und nicht eben die Ausbildungen auch, wo du dann lernst, um was es geht und wie du fragst, wie lösungsfokussiert funktioniert, dann fehlt dir so die Handhabung, das Werkzeug. Also es braucht das Werkzeug und die Lebenserfahrung.
Zum Schluss noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Eben, du sagst selber, ab einem gewissen Alter suchst du nur noch das aus, was du willst machen. Und irgendwann sagst du, komm, jetzt bleibe ich ganz in den Bergen. Wer soll, um Gottes Willen, das Vakuum besetzen, das du hinterlässt in Basel? Gibt es irgendwelche Nachwuchstalente, wo du findest, ja, yeah, da hat es ein paar? Du bist so dominant.
Also ja, weiß jetzt nicht, ob ich. Bin ich so dominant?
Ja, also du bist in allen wichtigen Sachen bist du dabei.
Ja, das ist vielleicht mein Glück, dass ich halt auch dass ich halt eben dort aktiv sein kann, was lässig ist. Also ich weiss das auch zu schätzen und ich bin auch effektiv dankbar dafür. Wenn ich meinen Jahreskalender anschaue, oder? Fasnachtszeit, habe ich fürs Radio immer die ganzen Vorfasnachtsübertragungen moderiert. Das ist heute jetzt auch anders. Dann kommen die Messezeit, wo du irgendwelche Engagements gehabt hast an einer MUBA oder hast eine Filmproduktion gemacht von der Basel World. Dann hast du das Basel-Tattoo, dann hast du bei der Swiss Indoors hast du zu tun gehabt. Denn, also du hast im ganzen Jahreskalender, bei allem, was lässig ist, hast du beruflich damit zu tun. Und ich habe mir...
Das ist das, was ich meine.
Ja, aber ich habe mir das wie selber auch, wie soll ich sagen, erschaffen, indem dass ich auch Ideen hatte. Also weißt du, die Idee hatte. Also ich meine, ich habe jetzt während etwa 10 Jahren bei den Swiss Indoors so ein VIP-Magazin produziert und bei Tele Basel zur Ausstrahlung gebracht. Ja, die Idee, also ich habe mir überlegt, was will ich? Ich finde Swiss Indoors ein Bombenanlass. Ich will irgendetwas machen. Was will ich machen? Also überlege ich mir ein Konzept für etwas, wo mir selber am meisten Spass macht. Und wenn dir selber etwas am meisten Spass macht, dann funktioniert es auch. Oder? Also das hat es vorher nicht gegeben. Das hat es auch nicht gebraucht. Es hat niemand danach gefragt, wenn es das nie gegeben hat. Aber wenn du die Idee hast, was macht mir Spass, und dann die entsprechenden Inhalte findest und Sponsoren findest, dann hast du dir ja den Job selber erschaffen, so wie du ihn auch gerne hast. Und so konnte ich eigentlich meine ganze Selbstständigkeit bestreiten.
Und sehr erfolgreich. Wie hast du ein bisschen mit Social Media? Da habe ich gesehen, du bist nicht so aktiv. Ist das wie vorbei für dich?
Vielleicht jetzt, wo ich Zeit habe, sollte ich mal so einen Social Media Manager Kurs machen oder so, gibt es in der Mikroclub-Schule oder so. Gibt's
wahrscheinlich schon, aber das ist, weißt, das ist das Gleiche wie damals mit dem Kind, das vor dem Spiegel steht und wieder Radiomoderator werden. Wenn du jetzt noch probierst, so etwas, du kannst dich zwar schlau machen, aber da gibt es natürlich Junge, die sind auf einem so hohen Level, die holen holst nie mehr ein.
Also das bisschen, was ich mache auf Instagram und Facebook und Twitter, ja. Das bisschen, das habe ich von den Jungs vom FCB. Mhm. Also das sind liebe Sieger, die haben Geduld mit mir. Gell? Wo wir in der Trainingslager oder auf der Reise, habe ich gesagt, hey, Halbeli oder Simon oder Andrea, wie geht jetzt das genau bei Instagram, wenn du so eine Story posten willst? Und ja, sie haben es nicht immer einfach mit mir. Und jetzt weiss ich so das Nötigste, weiss ich, und kann ab und zu mal wieder irgendwie kochen mit Hefe aus dem Wallis oder sonst ein paar lustige
Bilder. Bist du einmal präsent.
Ja, genau.
Ja. Was wünschst du dir noch für die Zukunft?
Dass alles so ist. Also, dass, ja, wenn ich sage, dass alles so bleibt, das ist das ein bisschen langweilig. Dass alles so in der Entwicklung weitergeht, wie es bis jetzt immer gegangen ist. Und dass bald wieder Leute im Stadion können sein, dass es Tattoo wieder gibt und dass ich die Sachen, wo ich jetzt vermisse, weil es keine Menschen mehr hat an der grossen Anlass, bald wieder kommen und ich dann dieser Leidenschaft wieder nachgehen kann.
Das hoffen wir auch. Wir hoffen, dass wir dich bald wieder hören in all diesen Sachen, die wir natürlich auch vermissen. Dankeschön, dass du im Baselcast gekommen bist, dass du dich geöffnet hast, dass
du uns einen
Einblick gegeben hast.
Merci. Es hat Spass gemacht.
Dankeschön.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.